Zur Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria heißen wir Sie, liebe Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Monika Bargit. Warum musste Jesus eigentlich am Kreuz sterben? Wurde er aus gerechten Gründen verurteilt? War alles bloß ein großes Missverständnis? Oder war sein Tod tatsächlich Teil seiner Botschaft und seiner Mission? Um das Geheimnis des Kreuzestodes ein wenig zu lüften, betrachten wir Texte des Katechismus der katholischen Kirche im ersten Hauptteil in Artikel 4. Die Auslegungen zum Glaubensbekenntnis, in dem wir die Kreuzigung Jesu ausdrücklich nennen, finden Sie in der deutschen Neuübersetzung der Editio Typica von 2003 ab Seite 177. Die Frage nach den Gründen des Todes Jesu wird vor allem auf den Seiten 185 bis 187 in den Nummern 599 bis 605 gestellt. Dort geht es um den Tod Jesu im Heilsplan Gottes. Den geistlichen Impuls dazu gibt uns heute Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz, der zugleich Programmverantwortlicher von Radio Maria in der Deutschschweiz ist. Grüß Gott, Herr Pfarrer Thomas Rellstab.
Ja, grüß Gott, Frau Bargit, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Deutschschweiz. Ja, die Frage ist, warum musste Jesus sterben? Kurz zusammengefasst kann man anhand des Katechismus der katholischen Kirche drei historische Gründe nennen. Zunächst war der Hauptvorwurf der Gotteslästerung. Dann war der Vorwurf, dass Jesus das mosaische Gesetz missachtet habe, insbesondere natürlich das Sabbatgebot. Wir haben das immer wieder gehört in den Lesungen in der Heiligen Messe, dass Jesus nicht sich an diese strenge Sabbatruhe gehalten habe. Und der dritte Grund, warum Jesus aus historischen Gründen sterben musste, war, ihm wurde vorgeworfen, dass er die zentrale Stellung des Tempels in Jerusalem nicht ernst nehme. Aber theologisch bzw. soteriologisch, also was das Heil betrifft, das bedeutet das Wort soteriologisch, ist klar, Jesus musste sterben, damit wir leben können. Das wollen wir jetzt etwas genauer anschauen. Was war der Grund für die Ablehnung Jesu? Warum wurde Jesus der Prozess gemacht? Die Evangelien berichten ja, dass Jesus schon von allem Anfang an seines öffentlichen Lebens verfolgt worden ist. Pharisäer und Anhänger des Herodes mit Priestern und Schriftgelehrten kamen überein, ihn umzubringen. Und warum eigentlich? Der Grund liegt in den Taten Jesu. Jesus hat Dämonen ausgetrieben, er hat Sünden vergeben, er hat am Sabbat geheilt, er hat die Reinheitsvorschriften des Gesetzes eigenständig ausgelegt, er hat mit Zöllnern und öffentlichen Sündern vertrauten Umgang gepflegt und anderes mehr. Das alles hat bei einigen Übelgesinnten den Verdacht erweckt, er sei besessen. Man hat ihm vorgeworfen, er lästere Gott und er sei ein falscher Prophet. Gotteslästerung und falsche Prophetie sind zwei Verbrechen gegen die Religion, für die das Gesetz des Alten Testamentes die Todesstrafe der Steinigung vorsah. In den Augen also vieler in Israel scheint Jesus gegen die wesentlichen Institutionen des auserwählten Volkes zu verstoßen. Eben gegen den Gehorsam dem mosaischen Gesetz gegenüber, gegen die zentrale Stellung des Tempels von Jerusalem als des heiligen Ortes, des besonderen Wohnstätte Gottes und gegen den Glauben an den einzigen Gott, an dessen Herrlichkeit kein Mensch teilhaben kann, aber dem er sich gleich gemacht hat. Zu diesen einzelnen Anklagepunkten ist aber Folgendes zu sagen. Jesus hat das Gesetz, das Gott dem Mose auf dem Sinai gegeben hatte, nicht abgeschafft. Im Gegenteil, in der Bergpredigt erklärt er, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Hier sieht man deutlich, dass er das Gesetz nicht abgeschafft hat, sondern er hat es vollendet. Und er hat diesem Gesetz von Moses eine endgültige Auslegung gegeben. Er ist der göttliche Gesetzgeber, der dieses Gesetz auch als einziger vollkommen erfüllen konnte. Denn auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben immer wieder zugestimmt, dass es nicht möglich ist, alle Gesetze des alten Bundes, des mosaischen Gesetzes zu erfüllen. Nur Jesus konnte als einziger, als Gesetzgeber, dieses Gesetz vollkommen erfüllen. Wenn man ihm dennoch den Vorwurf machte, er halte sich nicht an das Gesetz, dann hat das damit zu tun, dass er sich vehement gegen eine scheinheilige Kasuistik eingesetzt hat. Alles, was Heuchelei war, hat er abgelehnt und damit den Zorn gewisser Gruppen auf sich gezogen. Zum zweiten Vorwurf, dass er also die zentrale Stellung des Tempels von Jerusalem nicht beachtet hat, kann man sagen, mit dem Tempel war es so. Jesus wurde im Tempel 40 Tage nach seiner Geburt dargestellt. Im Tempel hat er sich doch aufgehalten. Als Zwölfjähriger hat er zum Ausdruck gebracht, dass er in dem sein musste, was meinem Vater gehört. Und zu den Taubenhändlern sagte er, «Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle.» Jesus hat also den Tempel als das Haus seines Vaters verehrt und dort einen bedeutenden Teil seiner Lehre vorgetragen. Im Zusammenhang mit seinem Tod hat er freilich auch dessen Zerstörung vorausgesagt. Er hat klar gesagt, dass der Tempel zerstört werden wird. Und er hat sich selbst als die endgültige Wohnung Gottes unter den Menschen bezeichnet. Das war natürlich ein großer Vorwurf gegenüber den Juden, die vom Tempel alles erwarteten, denen der Tempel alles bedeutete. Diese Weissagung aber wurde bei seinem Verhör vor dem Hohenpriester von falschen Zeugen entstellt wiedergegeben und ihm spöttisch entgegengehalten, als er ans Kreuz genagelt war. Eben, er hat doch gesagt, er werde den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen. Jetzt kann er sich nicht einmal selber helfen. Er soll vom Kreuz herabsteigen, damit wir wenigstens an ihn glauben können. Wir kommen noch darauf zurück. Der dritte Vorwand oder Vorwurf, den man an Jesus gerichtet hat, ist, dass er sich Gott gleichstellt. Also ein Gotteslästerer. War wirklich Jesus ein Gotteslästerer? Jesus hat dem Glauben an einen einzigen Gott niemals widersprochen. Auch nicht, als er das göttliche Werk schlechthin vollbrachte, das die messianischen Verheißungen erfüllte und ihn als Gott gleich auswies. Das Werk der Sündenvergebung. Eben, das kann ja nur Gott. Sünden vergeben kann nur Gott. Und er hat es gekonnt, weil er wirklich Gott ist. Die Forderung Jesu, an ihn zu glauben und umzukehren, hilft zu verstehen, weshalb der Hohe Rat dem tragischen Missverständnis erliegen konnte, Jesus verdiene als Gotteslästerer den Tod. Der Katechismus der katholischen Kirche hält dann fest, dass die jüdischen Autoritäten allerdings nicht einer Meinung über Jesus waren. So gab die Person Jesu unter den religiösen Autoritäten in Jerusalem immer wieder Anlass zu Meinungsverschiedenheiten. Das natürlich auch wegen dem Pharisäer Nikodemus und dem angesehenen Josef von Arimathea, die beide heimliche Anhänger Jesu waren und Jesus in Schutz nahmen. Dennoch hat sich eine Mehrheit im Hohen Rat durchgesetzt und Jesus dann den Prozess, eben wegen diesen Vorwürfen, die ich vorgetragen habe, gemacht. Und darüber mehr nach einem kurzen Musikstück.
In der Katechismusreihe bei Radio Horeb, Radio Maria in Südtirol und Radio Maria Deutschschweiz wollen wir heute klären, warum Jesus Christus, der Sohn Gottes, grausam am Kreuz sterben musste. Auf Seite 185 des Katechismus der katholischen Kirche heißt es, dass die Auslieferung Jesu nach dem festen Ratschluss Gottes erfolgte. Diese Redeweise der Bibel besagt aber nicht, dass Menschen schuldlos waren oder dass die Meinungen der Menschen keinen Einfluss gehabt hätten. Wie man den von Menschen geführten Prozess gegen Jesus im Heilsplan Gottes sehen und richtig verstehen muss, das erklärt uns heute Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz, der Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz ist.
Ja, im Katechismus der katholischen Kirche hat der vierte Artikel über Leiden, Kreuzigung, Tod und Begräbnis drei Absätze. Den ersten haben wir jetzt bereits gesehen. Es ist das Verhältnis Jesu zu Israel und zu den jüdischen Autoritäten. Der zweite behandelt dann den Tod Jesu am Kreuz. Er ist in drei Punkte unterteilt. Erstens der Prozess Jesu, zweitens der Erlösungstod Christi im göttlichen Heilsplan und drittens Christus hat sich für unsere Sünden seinem Vater dargebracht. Beginnen wir mit dem Prozess Jesu. Die religiösen Autoritäten waren in Bezug auf die Frage, wie man sich zu Jesus stellen solle, nicht gleicher Meinung. Davon ist in Evangelien verschiedentlich die Rede, insbesondere im Johannesevangelium. Die Pharisäer drohten sogar mit dem Ausschluss aus der Synagoge für jene, die zu Jesus halten. Einige befürchteten, dass noch alle an Jesus glauben werden, wenn man ihn einfach gewähren lasse. Der Hohepriester Kaiaphas machte daher den Vorschlag, besser einen einzigen Menschen zu töten, als dass das ganze Volk zugrunde gehe. Er sagte, ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Warum das Volk zugrunde hätte gehen sollen, kann man nur mit der Vorstellung, dass Jesus ein Aufständischer gewesen sein sollte, begründen. Johannes erklärt in seinem Evangelium dazu, das sagte Kaiaphas nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war. Sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Und er fügt hinzu, aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. So versucht der Evangelist Johannes, diese Aussage des Kaiaphas, des Hohenpriesters, wieder in die richtige Dimension zurückzubringen. Der Hohe Rat betrachtete Jesus als Gotteslästerer, das haben wir gesehen, und wollte ihn zum Tod verurteilen. Der Hohe Rat hatte aber kein Recht, jemanden hinzurichten. Deshalb lieferte er Jesus den Römern aus und klagte ihn des Aufstands an, womit er auf die gleiche Ebene gestellt wurde wie Barabbas, der des Aufruhrs angeklagt war. Die Hohenpriester forderten die Freilassung dieses Verbrechers und die Kreuzigung Jesu. Sie suchten Pilatus auch durch politische Drohungen zu bewegen, Jesus zum Tod zu verurteilen. Sie sagten ihm unter anderem, «Wenn du Jesus freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf.» Eine Machtspielerei. Bewusstes Missinterpretieren des Königtums Christi, das ja nicht ein weltliches Königtum ist, sondern ein Königtum der Herzen. Und so wurde Jesus als schuldig bekannt und gekreuzigt. Es gilt hier aber klar festzuhalten, dass die Juden für den Tod Jesu nicht kollektiv verantwortlich sind. Die Kirche hatte auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil erklärt, was bei seinem Leiden vollzogen worden ist, kann weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last gelegt werden. Die Juden sind weder als von Gott verworfen noch als verflucht darzustellen, als ergäbe sich dies aus der Heiligen Schrift. Das ist eine ganz wichtige Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils, die auch im Katechismus der katholischen Kirche bei der Nummer 597 Aufnahme gefunden hat. Wenn also nicht die Juden und auch nicht die Römer schuldig waren am Tod, wer ist dann schuld am Tod Jesu? Es sind die Sünden der Menschen. Der Katechismus der katholischen Kirche hält hier deutlich fest, dass sich die Kirche bewusst ist, dass unsere Sünden Christus selbst treffen, zögert sie nicht, den Christen die schwerste Verantwortung für die Qualen Christi zuzuschreiben, während diese die Verantwortung allzu oft einzig den Juden angelastet haben. Diese Schuld trifft vor allem jene, die wiederholt in die Sünde zurückfallen. Denn da unsere Sünden Christus den Herrn in den Kreuzestod trieben, so kreuzigen tatsächlich jene, die sich in Sünden und Lasten wälzen. Und der heilige Franziskus von Assisi bringt dies folgendermaßen auf den Punkt. Dämonen sind nicht die, die ihn gekreuzigt haben, sondern du, der du ihn zusammen mit ihnen gekreuzigt hast und immer noch kreuzigst, indem du dich in Lasten und Sünden vergnügst. Das war jetzt etwas viel. Unsere Sünden sind es, die Jesus ans Kreuz gelagert haben.
Gemeinsam mit Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz betrachten wir heute bei Radio Horeb und Radio Maria den Kreuzestod Jesu und seine Gründe. Im ersten und im zweiten Teil des Vortrages haben wir mehr über den historischen Prozess gegen Jesus erfahren. Schuld am Tod Christi sind, so der Katechismus der katholischen Kirche, aber nicht so sehr einzelne Menschen, als vielmehr die Sünden der Menschen allgemein. Was das bedeutet, hören wir im dritten Teil des Vortrags.
Der Tod Jesu war ein Erlösertod. Daher können wir mit dem Katechismus der katholischen Kirche sagen, dass es zum gewaltsamen Tod Jesu nicht zufällig durch ein bedauerliches Zusammenspiel von Umständen kam. Der Tod Jesu gehört zum Mysterium des Planes Gottes. Schon der heilige Petrus erklärte in seiner ersten Pfingstpredigt den Juden von Jerusalem, dass Jesus nach Gottes beschlossenem Ratschluss und Vorauswissen hingegeben worden ist. Das bedeutet aber nicht, dass die, welche Jesus verraten haben, nur die willenlosen Ausführer eines Szenarios waren, das Gott im Voraus verfasst hatte. Warum? Weil für Gott alle Zeitmomente unmittelbare Gegenwart sind. Das will besagen, wenn Gott in seinem ewigen Plan etwas vorherbestimmt, bezieht er die freie Antwort jedes Menschen auf seine Gnade mit ein. Gott ließ die aus ihrer Verblendung hervorgegangenen Taten zu, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. In einer in der Apostelgeschichte überlieferten Predigt des heiligen Petrus sagt dieser: Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Gottes Plan war es also, durch den gewaltsamen Tod des Gerechten Heil zu schaffen. Das heißt, es war Gottes Plan, den Menschen loszukaufen und aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. So wurde es im Alten Testament im Voraus angekündigt und als ein Mysterium allumfassender Erlösung im Neuen Testament, also in Christus, erfüllt. Jesus ist also wegen unseren Sünden gestorben. Er ist aber auch für unsere Sünden gestorben, um sie zu vergeben, um uns von der Macht der Sünde zu erlösen. Und das ist ganz wichtig. Er ist wegen unserer Sünden gestorben. Unsere Sünden haben ihn ans Kreuz geschlagen. Aber er ist auch für unsere Sünden gestorben, weil er diese Sünde, die Ursünde und jede einzelne Sünde, die wir begangen haben und begangen werden, bereits im Voraus für alle Generationen sühnen wollte, ans Holz des Kreuzes schlagen wollte, die Sünde vernichten wollte und uns den Zugang zur Gnade schenken wollte. Der heilige Paulus formuliert den apostolischen Glauben an den göttlichen Heilsplan so: Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise losgekauft wurdet mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Und der heilige Paulus sagt es im 2. Korintherbrief so: Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus ist zur Sünde geworden, indem er als Verbrecher hingestellt worden ist, um alle Sünden zu sühnen und uns die Gerechtigkeit Gottes zu schenken. Um dieses Geheimnis der Erlösung noch besser zu verstehen, müssen wir Folgendes bedenken. Die auf die Ursünde folgenden Sünden der Menschen werden mit dem Tod geahndet. Der heilige Paulus erklärt das so im Römerbrief: Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. In Adam haben alle gesündigt und in Adam sind alle schuldig geworden und die Schuld, die Sünde, führt zum Tod. Und deshalb sind im Adam, sind wir, zum Tod verurteilt. Aber Jesus, der Gerechte, der neue Adam, er bringt uns die Gerechtigkeit zurück. Er rettet uns von der Sünde. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr den Tod schauen müssen. Auf dieser Erde gibt es keine Möglichkeit, den Tod nicht zu schauen. Aber wenn wir dann drüben sind, im ewigen Leben, dann gibt es keine Möglichkeit mehr zu sterben. Dann ist es eben das ewige Leben. Gott hat seinen eigenen Sohn in der Gestalt eines Sklaven, also in einer infolge der Sünde vom dem Tod preisgegebenen Menschennatur gesandt, um die Menschen von der Sklaverei und Verlorenheit der Sünde zu befreien. Das ist ein Werk der unfassbaren göttlichen Liebe. Und diese erlösende göttliche Liebe bezieht sich auf alle Menschen aller Zeiten und schließt niemanden aus. Die Kirche lehrt, es gibt keinen Menschen, es hat keinen gegeben und wird keinen geben, für den Jesus nicht gelitten hat. So erfüllt sich, was Jesus im Gleichnis vom verlorenen Schaf sagt. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Durch seinen Tod hat Jesus allen die Möglichkeit gegeben, zu leben, sich von Gott finden zu lassen. Und von sich selbst sagt Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Der Katechismus der katholischen Kirche kommentiert dazu, der Ausdruck für viele ist nicht einengend, sondern stellt die ganze Menschheit der einzigen Person des Erlösers gegenüber, der sich hingibt, um sie zu retten. Der heilige Paulus erklärt das im Römerbrief so, und mit diesem Zitat möchte ich meine Ausführungen beenden. Wie es also durch die Übertretung eines einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden wurden, so wurden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. O glückliche Schuld, können wir da nur sagen, mit dem Lobpreis in der Osternacht auf die Osterkerze. Durch den Gehorsam Christi sind wir vom Ungehorsam erlöst und befreit worden. Soweit meine Ausführungen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank auch an Sie, Herr Pfarrer Rellstab, für den Impuls über den Kreuzestod Jesu und seine tieferen Gründe. In unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria haben wir heute nachgefragt, warum der Kreuzestod Jesu in der Glaubenslehre der katholischen Kirche als Erlösungstod bezeichnet wird, der fest zum göttlichen Heilsplan gehört. Nochmals nachlesen können Sie die Artikel des Katechismus über Leiden und Tod Jesu in den Nummern 571 bis 605 auf den Seiten 177 bis 187 der Ausgabe von 2003. Natürlich haben Sie auch Gelegenheit, diese Sendungen nochmals im Internet oder auf CD nachzuhören. Auf www.horeb.org stellen wir Ihnen die Sendung als Podcast zur Verfügung. Zudem können Sie unter Telefonnummer 08328 9675 120 für Deutschland einen CD-Mitschnitt bestellen. Wenn Sie uns aus der Schweiz anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 vor. Dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Ihnen allen wünsche ich noch einen gesegneten Tag. Zum Abschluss der Sendung bitten wir Pfarrer Thomas Rellstab um den priesterlichen Segen.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, behüte und erfülle euch mit all seinen Gnaden, helfe euch, euer eigenes Kreuz zu tragen, bewahre euch für das ewige Leben, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.